und hallo. Herzlich willkommen zur neuen Folge in Britta's Hafen-Podcast. Mein Name ist Britta Inga Müller. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich freue mich so sehr über eure Likes, eure Bewertungen und natürlich freue ich mich auch über die Downloadzahlen. Heute ist ein ganz spannender Gast im Podcast. Sie ist Kapitän und arbeitet als Surveyor bei der Klassifikationsgesellschaft Bureau Veritas. Inzwischen gibt es über 80 Folgen von Britta's Hafen Podcast, aber es ist das allererste Mal, dass ich einen Gast von einer Klassifikationsgesellschaft habe. Seid gespannt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Fairplay Towage Group, die seit kurzem meinen Podcast unterstützt. Strong Connection. So, und nun geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Moin und hallo zur neuen Podcast-Folge in Britta's Hafen Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Anke Wiedau zu Gast. Sie arbeitet bei Bureau Veritas, das ist eine Klassifikationsgesellschaft. Kurze Erklärung, eine Klassifikationsgesellschaft ist eigentlich ein Gutachter beim Bau eines Schiffes. Die geben technische Richtlinien zum Entwurf der Konstruktion von Schiffen heraus, überwachen die Einhaltung der Vorschriften und kontrollieren den Zustand des Schiffes im laufenden Betrieb. Und genau wie beim Auto müssen Schiffe auch zu einer Art TÜV. Das ist die Klasse, die man alle 5 Jahre im Dock erneuern muss. Dabei wird der Zustand des Schiffes von oben bis unten geprüft und die Klassifikationsgesellschaft nimmt das Ganze dann ab. Bei Klassifikationsgesellschaften geht es aber nicht nur um Schiffe, sondern auch um Offshore-Installationen oder auch andere Infrastrukturdinge. Und heute zu Gast ist Anke Wiedau, die bei der Klassifikationsgesellschaft Bureau Veritas arbeitet. Hallo Anke.
Hallo Britta.
Anke, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist. Magst du einmal erzählen, wer bist du?
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Anke, ich bin 48 Jahre alt und habe über ein paar Umwege bin ich zur Schifffahrt gekommen und bin etwa 20 Jahre zur See gefahren und habe mich dann entschlossen, ich möchte doch lieber jetzt mal an Land bleiben und habe mir dann 2022 einen Landjob gesucht und daraus ist dann der Job bei Bureau Veritas geworden.
20 Jahre zur See gefahren und über Umwege dahin gelangt. Dürfen wir darüber ein bisschen was erfahren?
Ja, natürlich. Ich bin nach dem Abi erstmal ein Jahr in die USA gegangen als Au-pair, weil ich wollte auf jeden Fall weg von zu Hause und ein bisschen was anderes sehen und habe gedacht, in dem einen Jahr wird mir bestimmt klar, was ich dann machen möchte mit meinem restlichen Leben. Das war natürlich nicht so und ich kam dann wieder und habe gedacht, ach komm, hast gerne Biologie gemacht, ich studiere mal Biologie. Habe dann aber auch gemerkt, das ist dann doch nicht so richtig das, was ich mir so vorgestellt habe und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll und bin dann zu einem Berufsberatungszentrum gegangen bei uns. Ich bin aus Münsterland und da war dann eine Ausstellung über Berufe an Bord und da bin ich dann rein und habe mich da informiert. Ich glaube, der Herr, der da vom VDR, der war ganz froh, dass überhaupt jemand da aufgetaucht ist, weil also bei uns auf dem Plattenland ist das nicht so verbreitet, dass man zur See fährt und hat sich dann gefreut, dass ich da war, hat sich sehr um mich gekümmert, hat mir alle möglichen Informationen gegeben und hat mich dann doch so fasziniert, dass ich dann halt mich weiter informiert habe, privat dann noch und bin dann über das gab es eine besondere Beratungsstelle beim Hamburger Arbeitsamt. Das war ein sehr netter Herr, der mich dann so ein bisschen weiter noch informiert hat. Und die haben mir dann gesagt, also als Frau wäre es schon ganz gut, wenn man vielleicht vorweg eine Schiffsmechanikerausbildung macht, damit man ein bisschen Ahnung hat und nicht einfach mit dem Studium anfängt und während des Studiums dann diese Praxissemester macht, sondern lieber mal vorweg eine Ausbildung. Und da habe ich gedacht, gut, das ist ja vielleicht keine dumme Idee, eine Ausbildung vorweg zu machen, dann sehe ich ja, ob mir das gefällt. Und wenn es mir gar nicht gefällt, dann habe ich halt nur 3 Jahre oder durch die Verkürzung 2,5 Jahre verschwendet. Dann könnte ich ja nochmal was anderes gucken und fand das dann als tolle Idee und habe mich dann als Schiffsmechaniker beworben, Azubi beworben und bin dann tatsächlich 99 angefangen als Schiffsmechaniker Azubi bei Hamburg Süd. Das war das erste Jahr, in dem Hamburg Süd Frauen als Azubis genommen hat. Die wollten es mal ausprobieren. Wir haben uns anscheinend gar nicht so schlimm angestellt, meine Kollegin und ich. Also es waren insgesamt 10 Auszubildende und wir waren 2 Frauen. Und die haben dann jedes Jahr dann weiter auf Frauen zur Ausbildung zum Schiffsmechaniker genommen. Ja, und dann bin ich da so reingerutscht irgendwie.
Spannend. Und dann bist du weiter zur See gefahren. Du hast ja gesagt, 20 Jahre. Was waren denn da so die Fahrtgebiete? Hamburg Süd, war das aus Südamerika dann oder wo war das?
Ja, also Ich habe natürlich die Schiffsmechanikerausbildung, die war 99 bis 2002. Da war ich bei Hamburg Süd und das ging hauptsächlich Europa, Südamerika. Also ich glaube, es war fast ausschließlich. Ich hatte mal Reisen mit Hamburg Süd als Azubi in die Karibik. Das war auch ganz toll. Aber das war so grob, war es eigentlich immer nach Südamerika. Dann habe ich nachher nach der Ausbildung Nautik studiert, 3 Jahre, und habe dann 2005 bis 2022 erst bei Hapag-Lloyd für fast 5 Jahre gearbeitet. Dann bin ich wieder zurück zu Hamburg Süd und die sind dann ja von Maersk übernommen worden. Dann war ich halt bei Maersk und das war wirklich die weltweite Fahrt. Also ich bin fast überall gewesen. Ich bin immer auf Containerschiffen gefahren, also ich bin nichts anderes gefahren, aber ich bin mit den Containerschiffen eigentlich in weltweiter Fahrt unterwegs gewesen. Und das schönste Fahrtgebiet, muss ich sagen, fand ich, war Australien, Neuseeland. Da war ich auch die letzten 3, 4 Jahre auf demselben Schiff. Und das ging dann von Malaysia, Singapur nach Australien, Neuseeland. Und das war total toll. Also das war meine Lieblingsroute.
Cool, aber man hört ja immer, dass man so wenig Zeit im Hafen hat eigentlich.
Ja, also es ist schon so, dass man nicht so eine lange Liegezeit hat. Also wenn man mal 24 Stunden liegt, ist das wirklich schon lang. Also meistens waren es so zwischen 12 und 24 Stunden. Allerdings tatsächlich in Neuseeland war es teilweise ein bisschen länger. Und was da toll war, war schön, dass man direkt vom Hafen eigentlich in die Stadt laufen konnte. Bis auf 1, 2 Ausnahmen konnte man da wirklich sofort einfach zu Fuß in die Stadt marschieren und war innerhalb von einer Viertelstunde da und konnte sich da was angucken und war auch schnell wieder zurück an Bord. Es ist nicht, dass ich nichts gesehen habe, aber es ist natürlich schon so, dass die verkürzten oder die kurzen Liegezeiten dazu führen, dass man nicht unendlich viel Zeit hat, an Land zu gehen. Und es ist natürlich auch so, man muss natürlich abwägen, will man lieber eine Runde schlafen oder geht man noch an Land? Mhm. Und das kam dann immer so ein bisschen drauf an, wie müde ich war. Aber wenn es tolle Städte waren, bin ich eigentlich immer zumindest noch mal kurz an Land gegangen, wenn es die Gelegenheit gab, ja.
So, dann hast du gesagt, nach 20 Jahren wolltest du oder nach über 20 Jahren wolltest du gerne mal einen Job an Land. Aber wie geht das denn, wenn man zur See fährt, dass man sich dann auf einen Job bewirbt? Man ist ja immer nur ein ganz kleines Zeitfenster hier in Deutschland. Das ist doch schwer, ne?
Ja, es war nicht so einfach. Also es war wirklich so, dass ich irgendwann gemerkt habe, also ich möchte nicht mehr fahren. Ich bin der Meinung, dass man wirklich voll und ganz dabei sein muss. Und wenn man das Gefühl hat, das ist nicht mehr so richtig meins, dann sollte man lieber aufhören, weil das ist wirklich ein Job, den man nicht so, so nebenbei machen kann. Man muss diesen Job schon lieben, um halt so lange weg zu sein und zu fahren. Und das war bei mir dann nach einer Zeit nicht mehr so. Ich habe gemerkt, ich habe viele Sachen verpasst. Ich möchte jetzt halt näher bei der Familie sein und ja, zu Hause vor Ort sein. Und habe dann im Urlaub tatsächlich zwischendurch ein paar Mal geguckt. Aber es muss dann natürlich auch in diesem Zeitraum, den man Urlaub hat, auch irgendwie gerade mal was angeboten werden. Das war dann eigentlich nicht der Fall. Und ich hatte das große Glück, dass auf der Route da Neuseeland, Australien, dass man da immer lokale SIM-Karten kaufen konnte. Und ich habe dann mit dieser lokalen SIM-Karte fürs Handy, habe ich dann im Internet geguckt, sobald wir halt in Landnähe waren. Und ich hatte Freizeit, habe ich dann gesucht und habe dann diverse Jobseiten aufgemacht und habe geguckt. Und habe dann tatsächlich diesen Job ausgeschrieben gesehen und habe mich von Bord aus beworben. Und das ging tatsächlich auch alles nur, weil ich diese Land-SIM-Karte hatte. Unser Internet an Bord ist nicht gut genug, dass man da großartig irgendwas wegschicken konnte. Man konnte E-Mails empfangen und Sprachnachrichten, Textnachrichten. Aber wir hatten nicht so ein gutes Internet, dass man da großartige Dateien verschicken konnte oder so. Und deshalb habe ich das dann alles übers Handy verschickt. Oder ich glaube, ich habe Hotspot gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es von Neuseeland aus, habe ich mich beworben. Und habe dann natürlich immer geguckt, wenn ich konnte, ob ich meine E-Mails aufmachen konnte, ob was gekommen ist. Und das ist tatsächlich dann auch die Einladung zu Vorstellungsgespräch gekommen, als ich noch auf See war. Und ich hatte reingeschrieben, wann ich wieder zurück bin. Und leider waren dann, dieser Termin war vorher. Und dann habe ich dann nochmal mich da gemeldet und habe gesagt, naja, ich wäre halt erst dann und dann wieder zurück. Und dann haben die gesagt, na, dann warten wir. Und wenn ich wieder da bin, möchte mich dann gerne mal kennenlernen. Und da habe ich wirklich Glück gehabt, dass das dann alles so ganz gut gepasst hat. Aber es war nicht so einfach, muss ich gestehen. Also ich habe schon ein bisschen länger gesucht. Und das Bewerben von Bord aus ist auch nicht ganz so einfach gewesen.
Spannend, da mal so einen Einblick zu bekommen. Danke. Hattest du eigentlich während deiner Zeit an Bord oft Kontakt auch mit der Klassifikationsgesellschaft, also in deiner Funktion dann an Bord?
Ja, also auf jeden Fall. Wir hatten eine andere Klasse. Wir hatten nicht Büro Veritas, aber man hat die Klasse halt für die jährlichen Besichtigungen an Bord, wenn irgendwie was vorgefallen ist und die müssen was wieder überprüfen. Also sagen wir mal, der Notdiesel ist zum Beispiel kaputt oder sowas. Da muss die Klasse kommen und gucken, wenn er wieder repariert ist, ob alles so funktioniert, wie es soll. Also ich bin ja als Kapitän gefahren zum Schluss die letzten 6 Jahre. Das heißt, da habe ich sowieso den ganzen Papierkram und Kommunikation und so mit der Klasse gemacht. Und vorher als Chiefmate ist man halt auch mit dem dann rumgegangen und hat ihm Sachen gezeigt. Und ja, also man hat da schon Berührungspunkte eine Menge. Aber halt die andere Seite. Mhm. Nicht die von der Klasse, sondern von der Klientenseite sozusagen.
Aber da kannst du natürlich jetzt deine Kunden super gut verstehen, ne?
Ja.
Büro Veritas ist eine börsennotierte Inspektions-, Klassifikations- und Zertifizierungsgesellschaft. Sie wurde im Jahr 1828 in Antwerpen gegründet. Seit 1833 befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens in Paris. Büro Veritas gilt als das weltweit zweitgrößte Unternehmen bei der Konformitätsbewertung und Zertifizierung in den Bereichen Qualität, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und soziale Verantwortung. Zitiert aus Wikipedia. Büro Veritas hat heute mehr als 84.000 Mitarbeitende weltweit. Sie haben mehr als 400.000 Kunden weltweit in verschiedenen Branchen und sind in mehr als 140 Ländern ansässig. Was ist denn jetzt ganz genau dein Job bei Büro Veritas?
Also ich bin als Surveyor im Marine Customer Center angestellt. Das ist so, dass die Schiffe, die von deutschen Managern gemanagt werden, die sind Hamburg zugeordnet. Und wenn da jetzt was an Bord passiert, das kann sein von dem ist das Radar ausgefallen, über der Notdiesel ist kaputt, bis hin zu einer Kollision, dann melden sie sich bei uns und sagen, ich habe das und das Problem. Dann gucken wir, wie wir denen helfen können. Wir treten mit den Flaggenstaaten in Kontakt, machen Vorschläge, wie wir das jetzt am besten lösen würden und hoffen natürlich, dass die Flagge dann zustimmt. Gucken auch, ob die Flagge vielleicht eigene Vorstellung hat. Dann gibt's auch die Surveys, die organisiert werden müssen. Also ich bin niemand, der an Bord geht. Dazu haben wir Besichtiger, die tatsächlich dann an Bord gehen. Das mache ich nicht. Für alles Administrative bin ich dann halt mit meinem Kollegen zuständig. Die Besichtiger, die vor Ort gehen, die müssen natürlich auch organisiert werden. Also wenn ein Schiff sagt, so, ich liege dann und dann da und da und brauche dann für meine jährliche Besichtigung, brauche ich jemanden, dann sind die Kollegen da, die dann organisieren, wer geht da hin, wann geht da jemand hin. Ja, das sind halt, wie gesagt, die regelmäßigen Besichtigungen, die gemacht werden müssen, die wir mit organisieren und halt außerplanmäßige, wenn halt, wie gesagt, irgendwas kaputt gegangen ist und das repariert wurde, man muss das nochmal überprüfen oder man muss den Schaden feststellen und gucken, wie muss das weitergehen. Und dann treten wir halt mit den Managern in Kontakt, um weitere Informationen zu bekommen und auch mit dem Flaggenstaat, um zu sagen, hier, das und das ist bei dem Schiff passiert und wir würden sagen, dass es so und so gelöst werden könnte.
Das klingt aber ganz schön abwechslungsreich. Wenn du morgens ins Büro kommst, kannst du dann schon ungefähr abschätzen, wie dein Tag abläuft oder?
Nein.
Nein.
Nein, das weiß ich nicht. Also wir haben eine allgemeine E-Mail-Box, wo wir alle drauf zugreifen und jeder pickt sich da die E-Mails raus. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte und dann sucht man sich natürlich eher das, was einem eher liegt. Aber wenn irgendwas dabei ist, wo wir alle nicht so recht Bescheid wissen, dann setzen wir uns halt als Team zusammen, besprechen das. Der eine recherchiert, der andere recherchiert und dann kommt man irgendwie zusammen und findet eine Lösung und dann wird das bearbeitet.
Und du als Kapitän, hast du einen besonderen Schwerpunkt innerhalb deines Teams?
Ja, also ich mache schon eher so die nautischen Fragen. Alles, was mit Nautik zu tun hat, da bin ich dann eigentlich diejenige, die sich das rauspickt. Die anderen können das alle auch, aber natürlich suche ich mir die dann bevorzugt raus, diese Anfragen, weil mir das natürlich extrem liegt dann halt. Also was weiß ich, Echolot ist ausgefallen oder das Radar ist kaputt oder ja, solche Sachen halt. Alles, was so mit Nautik zu tun hat, da suche ich mir das eher raus, ja.
Jetzt habe ich schon gehört, es gibt mehrere Kollegen. Wie groß ist denn das Team?
Wir sind 6 und unser Chef. Also wir haben 2 administrative Kräfte, die machen halt diese Planung für Audits und Surveys. Und dann sind wir 4 Surveyor und unser Chef noch.
Gibt es denn irgendwie einen außergewöhnlichen Fall, den du mal so schildern könntest, was in der letzten Zeit passiert ist, oder ist das alles geheim?
Ich weiß gar nicht, was ich das sagen soll. Es ist alles halt immer so ein bisschen unterschiedlich. Also es ist halt, klar gibt es Sachen, die sind ein bisschen schwieriger, schwerwiegender, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist total spannend gewesen und das andere halt nicht. Also es ist halt, das können kleine Sachen sein, wie ich schon gesagt habe, dass ein Radar kaputt geht oder es fällt irgendwie, ja, was weiß ich, ein Feuerlöschsystem fällt aus oder sowas, solche Sachen, bis hin zu einer Kollision. Das ist natürlich immer das Schlimmste. Das hatte ich tatsächlich mal an einem Wochenende. Also wir haben auch Bereitschaftsdienste am Wochenende. Und da bin ich dann sonntags morgens geweckt worden von jemandem, der gesagt hat, sein Schiff ist auf Grund gelaufen. Und da muss man natürlich dann gucken, dass man jemanden dahin bekommt, der sich den Schaden anguckt und guckt, wie es weitergeht. Und das war schon, so schlimm es ist, es war halt interessant, es war spannend. Also es war wirklich dann, wie sich das dann so entwickelt hat. Ja, das war nicht so das Alltägliche. Wir haben halt nicht oft, dass solche Sachen passieren, sondern eher so diese Kleinigkeiten halt, dass das eine oder andere kaputt geht oder mal ein Service gebraucht wird, aber nichts dramatische Sachen kommen eigentlich nicht so häufig vor. Kollisionen auf Grund laufen ist eher die Ausnahme.
Dass einzelne Systeme ausfallen oder genau. Oder ein Schaden am Ruder oder so etwas.
Ja, genau. Also das ist auch schon ungewöhnlicher. Es ist meistens, dass irgendwas ausfällt, irgendwas kaputt geht und dass die kein passendes Teil haben, um es zu reparieren oder mit den Bordmitteln im Moment nicht reparieren können und bis zum nächsten Hafen oder ist das benötigte Teil dann geliefert werden kann, brauchen sie dann halt eine Ausnahmegenehmigung, um so weiterfahren zu können. Und ja, das sind halt so diese alltäglichen Sachen, dass halt irgendwas nicht in Ordnung ist oder sie brauchen für irgendeinen Hafen jemanden, der mal was überprüft wieder. Oder die Service und Audits müssen organisiert werden und sind halt im Zeitfenster. Das sind so Sachen, das ist so das Alltägliche, würde ich sagen.
Jetzt gibt es ja andauernd neue Vorschriften, auch gerade in Bezug auf Umweltschutz, Emissionen und so weiter. Da muss man sich ja auch ständig anpassen. Da gibt es ja auch ständig neue Systeme an Bord. Wie geht ihr damit um?
Also es ist halt oft, dass wir tatsächlich recherchieren müssen, weil wir auch nicht alles wissen. Und wir gucken natürlich in unseren Rules und in der SOLAS und MARPOL, was weiß ich, welche Vorschriften es alles gibt. Aber wenn so neue Sachen rausgekommen sind, neue Vorschriften, dann müssen wir uns auch an ja, IMO-Resolutionen suchen oder sowas, wo dann irgendwie was dazu steht. Also es ist wirklich nicht so, dass wir alles wissen, sondern es ist oft, dass man sich ziemlich intensiv mit irgendwas beschäftigen muss und reingucken muss und suchen muss, bis man das so richtig hat. Und das kann manchmal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, doch.
Ganz kurz, SOLAS ist Safety of Life at Sea und MARPOL ist Maritime Pollution. Was war das
nochmal? Genau, Maritime Pollution Prevention, ja genau.
Genau, dann ist das ja bestimmt auch sehr, sehr spannend, dass man sich ständig weiterentwickeln muss in seinem Job, weil es immer was Neues gibt, ne?
Ja, das ist halt das Schöne. Also ich habe halt damals gesagt, wenn ich an Land gehe, will ich keinen Job haben, der so 0815 ist, wo ich immer das Gleiche mache. An Bord hat man halt, jeder Tag war anders, es war immer was Neues und ich habe halt mir nicht vorstellen können, so einen Job zu machen, wo ich weiß, jeden Tag, wenn ich hinkomme, ich mache das und das und das und dann ist der Tag zu Ende und gehe wieder nach Hause. Und das ist halt total toll, weil selbst wenn man dasselbe Problem hat, dann ist es ein anderes Schiff. Also entweder ist es dann, wir haben ja Bulker, wir haben Tanker, wir haben Containerschiffe, wir haben Schlepper, also wir haben alle möglichen und das ist dann halt immer unterschiedlich und dann auch zu den Flaggenstaaten ist das manchmal ein bisschen unterschiedlich. Die einen sind ein bisschen strenger, die anderen sind ein bisschen lockerer und es ist halt dann immer, obwohl es der gleiche Fall ist, ein bisschen anders. Also es ist wirklich total abwechslungsreich, der Beruf.
Du hast erzählt, dass du nicht an Bord gehst, sondern einen Bürojob hast. Darfst du dann auch Homeoffice machen?
Ja, wir dürfen 2 Tage die Woche zu Hause arbeiten und bei uns ist es im Team eigentlich so, dass wir die meisten von uns montags und freitags im Homeoffice bleiben und dienstags, mittwochs, donnerstags im Büro sind.
Ich habe ja eher selten jemanden zu Gast, der Kapitän ist. Deswegen habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. In der deutschen Schifffahrt ist der Anteil der Frauen im vergangenen Jahr um 1,3% auf 7,1% gestiegen. International liegt der Anteil bei nur 2%. Diese Zahlen hat der Verband Deutscher Reeder, der VDR, 2025 veröffentlicht. Noch seltener ist es, wenn eine Frau Kapitän ist. Heute habe ich ja die große Chance, eine Frau, die Kapitän ist, zu fragen, wie der Weg, um Kapitän zu werden, eigentlich war. Sicherlich war das nicht leicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich arbeitet man sich hoch vom 3. Offizier zum 2. zum Chiefmate und dann zum Kapitän. Ich bin allerdings recht lange als Chiefmate gefahren und hatte auch so das Gefühl, dass man als Frau doch mehr leisten und mehr zeigen muss, bevor man da für eine Beförderung in Betracht kommt. Ich war auch kurz davor aufzuhören, weil ich das Gefühl hatte, dass das vielleicht für mich nicht passiert, dass ich zum Kapitän befördert werde. Und dann ist allerdings mein Kapitän an Bord verstorben und ich bin dann automatisch Kapitän geworden, weil ja der erste Offizier der Vertreter des Kapitäns ist. Und dann wurde ich befördert. Also ein unglücklicher Augenblick, aber das ist der Punkt gewesen, wo ich da befördert wurde und ich bin 6 Jahre als Kapitän gefahren.
Als Kapitänin hat man, oder sagt man dann eigentlich als Kapitän oder sagt man Kapitänin?
Also mir ist es eigentlich egal, aber da ich, es war Bordsprache, war Englisch und da heißt es nur Captain. Und deshalb ist mir das total egal. Und wenn jemand sagt Kapitän, höre ich genauso drauf, wie wenn jemand nur Anke sagt. Also ich habe mich da nicht als Kapitän ansprechen lassen. Also klar, wenn jemand gesagt hat Captain, habe ich auch reagiert. Aber meine Crew wusste, die können mich auch beim Vornamen nennen. Und da war ich nicht so. Also solange man weiß, wer ist, finde ich, ich bin da niemand, der da so drauf Wert gelegt hat. Ich war ja auf derselben Route die letzten paar Jahre. Und das erste Mal, dass ich dann auf diesem Schiff oder auf dieser Route war, kamen die Lotsen dann nach oben. Und am Anfang habe ich noch mein Hemd mit Epauletten getragen, aber ich bin da nicht so ein großer Fan von gewesen, deshalb habe ich nachher Freizeitklamotten getragen. Aber auch mit den Epauletten war es oft so, dass sie erst mal zum Chief Mate gegangen sind und der war halt männlich und haben gesagt, hey, Captain, bla bla bla. Und ich habe daneben gestanden und sagte Chief Mate immer so, nee, im Moment, Kapitän ist da neben mir. Aber dann nach 1-2 Rundreisen hatte ich dann alle Lotsen, die es da unten so gab, durch und die wussten dann halt, okay, Kapitän ist die Frau da und da wusste jeder, wer ich bin. Aber das war am Anfang schon so, dass auch als ich Chief Mate war, ich weiß, ich kann mich an eine Sache erinnern, da waren wir in Indien, da stand mein Azubi neben mir in einem Overall und als Chief Mate ist man ja für die Ladung zuständig. Und dann kam der Planner mit seinem USB-Stick und wollte, dass der Chief Mate einmal drüber guckt, ob so geladen werden kann und gibt den USB-Stick an den Azubi und sagt, hier Chief Mate, guck mal. Und der Azubi stand da und ich saß daneben mit Hemd und 3 Streifen auf der Schulter und der Inder hat trotzdem dem Azubi das alles in die Hand gedrückt. Dann hat der Azubi das an mich weitergegeben und dann war der Kleine etwas verwirrt und hat nochmal geguckt und dann habe ich mir erklärt, dass ich der Chief Mate bin und das nur der Trainee ist und da war er ein bisschen erstaunt. Also es ist halt allgemein in der Seefahrt schon ein bisschen schwieriger als Frau, sich da hochzuarbeiten, würde ich mal behaupten. Ich glaube, da haben es Männer tatsächlich einfach.
Die maritime Industrie ist einfach männerdominiert, immer
genau.
Noch.
Und es waren auch nie viele Frauen an Bord. Also ich bin meistens alleine gefahren. Ganz selten, dass ich mal eine zweite Frau an Bord hatte. Aber es gab so Momente und das war immer ganz schön, muss ich sagen. Aber einfach ist es als Frau nicht.
Und dazu muss man ja noch sagen, die Crew, das sind ja jetzt, auch wenn es Maersklein war zum Schluss, ist es ja nicht so, dass sie Crew-dänisch ist, sondern das sind ja Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, in der Frauen in bestimmten Berufen auch ganz selten sind.
Also ich hatte tatsächlich Filipinos, Kiribati und Inder. Das war so die Crew, die Ratings. Ansonsten habe ich viel mit Polen, Ukrainern, natürlich auch ein paar Deutsche, aber wir sterben, glaube ich, aus. Es gibt nicht mehr so viele. Aber es ist halt schon so, ich muss sagen, so im Großen und Ganzen habe ich nicht so Probleme gehabt. Ich hatte das ein oder andere Mal, hatte ich welche an Bord, wo ich ganz deutlich gemerkt habe, die mögen das nicht, dass Frauen zur See fahren. Für die gehöre ich nicht hier an Bord. Aber es waren Gott sei Dank nicht ganz so viele. Und je höher ich kam, desto weniger wurde einem das dann auch so offen dargestellt. Also spätestens so, nachdem ich Chief Mate war, hat dann keiner mehr gesagt, was will denn die an Bord, sondern hat man halt wohl gemerkt, okay, sie hat schon so weit geschafft und sie ist immer noch an Bord und sie ist nicht ausgestiegen, hat nicht geheiratet, keine Kinder gekriegt, sondern sie ist noch hier. Sie macht den Job tatsächlich, weil es ihr Spaß macht und sie ist hier und sie kann es anscheinend auch. Aber so am Anfang waren schon diverse Fragen, was man denn als Frau dann bitte zur Seefahrt, wie man dazu kommt, warum man das macht. Und es war nicht immer so einfach, ja.
Das glaube ich. Danke, dass du das hier erzählt hast. Das ist doch schon sehr spannend, auch mal zu hören, wie es wirklich an Bord ist.
Ja, wie gesagt, also nach einer Zeit, ich habe halt nie Probleme gehabt, mich dann durchzusetzen oder so, aber nach einer Zeit hört man das dann auch immer weniger. Also wenn man dann irgendwann, wenn die gemerkt haben, okay, die kann was und die macht das genauso, wie ein Mann das genau, also auch machen würde, dann kriegt man auch den Respekt der Crew und der Kollegen. Aber wie gesagt, es gibt durchaus auch welche, da kann man so gut sein, wie man will, für die ist einfach eine Frau nicht, die gehört einfach nicht an Bord. Aber das waren Gott sei Dank nur ein, ja, ich würde sagen, eine Handvoll vielleicht in der ganzen Zeit, die ich auf See war.
Anke, das war total spannend, einmal einen Einblick in deine Berufswelt zu bekommen bei der Klassifikationsgesellschaft Bureau Veritas und natürlich auch all die Dinge, die du über deinen Berufsweg erzählt hast, wie du dorthin gekommen bist. Es war total spannend. Vielen, vielen Dank, dass du heute Gast im Podcast warst.
Ja, gerne. Vielen Dank auch.
Ja, dann wünsche ich dir jetzt einen super schönen Tag und sag mal bis bald. Tschüss.
Oh, tschüss.
Eine Geschichte in Sachen Klassifikationsgesellschaft muss ich euch noch erzählen. Die erste Klassifikationsgesellschaft, die gegründet wurde, war Lloyd's Register aus London. Gründer war Edward Lloyd. Er eröffnete 1688 ein Kaffeehaus in der Tower Street in London. Ich hatte mich ein bisschen gewundert. London und England ist doch so bekannt für Tee, aber es war ein Kaffeehaus. Es wurde mit der Zeit zu einem festen Treffpunkt von Seeleuten, Kaufleuten und Schiffseignern. Der Grund dafür war, dass Edward Lloyd seine Gäste mit Neuigkeiten versorgt hat, die Schifffahrtsbranche betrafen. Die Gäste des Kaffeehauses sprachen nämlich vor allem über Versicherungsgeschäfte und Edward Lloyd unterstützte sie durch regelmäßige Verbreitung einer gedruckten Liste mit Informationen über Schiffe. Und daraus ist dann später die erste Klassifikationsgesellschaft entstanden, nämlich Lloyd's Register. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Wer vorab wissen möchte, wer als nächstes im Podcast zu Gast sein wird und vielleicht auch schon mal reinhören möchte, der abonniert gern meinen Newsletter unter www.brittas-hafentour.de. Ich freue mich. Bis nächstes Mal. Tschüss.